Ich darf euch jetzt das Schriftwort vorlesen, der Bibeltext zur Predigt heute. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns auf Golgatha, Jesus schon gekreuzigt. Und da lesen wir jetzt in Lukas 23 die Verse 35 bis 43. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten: Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie: Wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht: Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen, das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Genau, wir sind in der Predigtreihe Jesu Worte am Kreuz. Und heute geht es um: Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber bevor Jesus das sagt, es gibt einen Kontext. Zwei Verbrechen waren bei Jesus. Jesus hat das nicht einfach so gesagt. Es gibt einen Grund dafür. Und das wollen wir heute verstehen. Was haben die zwei Verbrecher gesehen? Was hat Jesus gesehen? Und was will Jesus? Ich weiß nicht, ob einer von euch oder wer hier schon beklaut wurde, ob ihr oder vielleicht betrogen. Durch Internet heute, so viele Leute versuchen durch Internet unsere Daten zu klauen, und es ist nicht schöner und wird immer schlimmer. Ich komme aus Brasilien. Brasilien ist ein schönes Land, aber es hat ein großes Problem mit Kriminalität. Zu Hause haben wir ab und zu gehört: Ja, ich war unterwegs in Urlaub, und dann, als ich zurückkam, hat jemand meine Sachen beklaut. Oder so: Ja, jemand hat mein Handy beklaut, als ich in die Straße einfach ging, oder mein Auto beklaut. Ist ziemlich normal für einen Brasilianer, das zu hören. Aber das erste Mal, dass ich beklaut wurde, war hier in Deutschland. Ich finde das ein bisschen lustig. Ich bin mit meinem Fahrrad zur Lidl gefahren, und ich habe gedacht: Okay, ohne Schloss, für 15 Minuten geht es schnell. Nee, war mein Fahrrad weg. Ja. Genau. Also, wenn man in solcher Situation erlebt, merkt man so eine Wut, man kann nichts machen, es ist einfach da. Und in Brasilien merken wir schon, das Volk ist fertig mit das. Also, wir hoffen nur, dass es Gerechtigkeit geben wird. Manchmal passiert, manchmal nicht. Und vor 2000 Jahren war das Römische Reich für seine Sicherheit bekannt. Pax Romana war ein Begriff. Wo das Römische Reich war, da gab es Frieden, Sicherheit. Und einer der Methoden zur Verurteilung von Verbrechern war das Kreuz. Und ich möchte, bevor wir richtig einsteigen, ein bisschen über das Kreuz reden. Was bedeutet das Kreuz? Heutzutage für uns ist so schön, ich sage das fast jeden Tag, und ist fast wie ein Deko-Gegenstand geworden. Ist okay, es ist sogar schön für uns. Aber was bedeutet das Kreuz zu dieser Zeit, 2000 Jahre vorher? War das ein schöner Gegenstand? Ich denke nicht. Und es ist okay, wenn wir das als Gegenstand haben, aber ich glaube, es ist schon nachdenkenswert, dass wir ein bisschen kennenlernen, wie war das zu dieser Zeit. Und die erste Frage ist, für wen war die Kreuzigung? Wer wurde überhaupt gekreuzigt? Für Sklaven, Völker und Menschen mit dem niedrigsten sozialen Status. Und wenn du gekreuzigt wurdest, das heißt, dass du hast was wirklich Schlimmes getan. Jesus nicht, aber es war nicht schön. Und ich habe hier einen kleinen Text für uns mitgebracht. Ich lese für uns vor. Wie hat das geschehen? In den meisten Fällen wurde der Verurteilte zunächst auf irgendeine Weise gefoltert, meist durch Auspeitschen, bis er blutet, was seinen Tod praktisch beschleunigte. Anschließend trug er einen Balken zur Hinrichtungsstätte, wo bereits ein senkrechter Pfahl in den Boden gerammt worden war. Die Henker setzten ihn auf den Balken, banden oder nagelten ihn daran fest und befestigten den Balken an den senkrechten Pfahl. Entweder am Ende seines Kopfes, sodass ein T entstand, oder etwas tiefer, sodass das bekannte Kreuz entstand. Ein kleiner Holzpfock oder Spieß wurde auf halber Höhe befestigt, um den Körper zu stützen. Das Opfer konnte sich nicht mehr bewegen und war nun den Insekten der Witterung um den Spott der Zuschauer ausgesetzt, während die Schmerzen immer stärker wurden. Das Sterben war jedoch sehr schmerzhaft und langsam. Es dauerte selten weniger als 36 Stunden. Manchmal wurde er durch das Brechen der Beine beschleunigt. Es ist nicht so ein schön, damals war nicht schön, gekreuzigt zu werden, war nicht ein schöner Gegenstand. Paulus sagt in 1. Korinther, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Damals war nicht ein schöner Gegenstand. Und deswegen, wenn wir lesen, dass das Volk hat Jesus gespottet und die Verbrecher haben auch Jesus gespottet, weil er am Kreuz war. Wie ist das möglich? Ein König stirbt jetzt am Kreuz. Hat er nicht gesagt, dass er der König ist? Dass er der Messias ist? Dass er Gott ist? Wieso stirbt er jetzt am Kreuz? Und für einige mag das Kreuz eine lächerliche Figur sein. Für andere ist es nur ein weiteres christliches Symbol, das in Kirchen zu finden ist. Aber für einige ist das Kreuz die Rettung, die Liebe und der Sieg. Und das möchten wir jetzt sehen. Es gab zwei Verbrecher mit Jesus, eine rechte Seite und seine linke Seite. Und was passiert, als die beiden mit dem Kreuz konfrontiert wurden? Was haben die beiden Verbrecher gesehen? Was haben sie da von Jesus gesehen? Ein wollte nichts von Jesus wissen. Vielleicht hat er einmal gehört, ja, Jesus ist der König, Jesus ist der Messias, ja, aber hat ihn trotzdem gespottet. Er wollte den Kontroll von seinem Leben bis am Ende haben. Warum? Weil er nicht wusste, wer Jesus wirklich ist. Er wusste nicht, wer vor ihm stand. Er hat nicht geglaubt. Und was lerne ich von dieser ersten Verbrecher? Ich denke, wenn jemand da draußen über uns lacht oder über Jesus, über das Kreuz oder jemand sagt, ja, geht zu Gottesdienst jeden Sonntag, seid nicht überrascht. Das ist keine Überraschung. Seit 2000 Jahren, die Leute lachen über uns oder über das Kreuz, weil sie wissen es nicht, wer Jesus wirklich ist. Seid nicht überrascht. Seit 2000 Jahren geschieht das. Der andere Verbrecher, weiß nicht, ob das eine rechte Seite oder linke Seite war. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser Jesus hat aber nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Merkt ihr den Unterschied? Der Verbrecher hier, er sah, wer er wirklich war. Er hat es erkannt, dass er ein Sünder ist. Er sagt, also ja, ich verdiene das, was ich getan habe. Das verdiene ich jetzt am Kreuz. Ich bin ein Sünder, ich verdiene diese Strafe. Er hat erkannt, dass er ein Sünder ist. Und er hat erkannt, dass Jesus der König ist, dass Jesus der Messias ist und hat auf ihn vertraut. Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dieser Verbrecher, er wusste, wer Jesus wirklich war. Und ich stelle die Frage, weißt du, wer Jesus ist? Kennst du Jesus? Ich bin ein Fan von Kriegsfilmen. Und es ist oft so, dass eine Seite ist kurz vor davor die Schlacht zu verlieren. Und dann sie sagen, ja, jetzt, wir geben alles, was wir haben, mit unserer Kraft hier. Und dann plötzlich, sie gewinnen die Schlacht am Ende. Und es ist oft mit dieser Geschichte, wir denken, er hat auf Jesus, also wir sollen nicht auf Jesus vertrauen, weil er uns was geben kann. Nee, wir sollen auf Jesus vertrauen, weil wir wissen, wer er wirklich ist. In 1. Mose 5 steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Warum vertrauen wir auf Jesus? Weil er der Messias ist, weil er der König ist und weil er Gott ist. Und dann fragen wir, okay, die beiden Verbrecher haben Jesus gesehen, einer hat unterschiedlich gehandelt wie der andere. Und jetzt frage ich mich, oder was hat Jesus gesehen? Und ich sage schon vorher, Jesus sieht das Herz. Jesus sieht das Herz. Jesus sieht dein Herz. Jesus sieht ein Herz, das für seine Sünde Buße getan hat. Der Verbrecher tat Buße und erkannte, dass er ein Sünder war. Und es ist interessant, dass in Lukas nennt, die Verbrecher sind. Er sagt, es gab zwei Verbrecher. Und er ist noch ein Verbrecher. Er hat keinen Namen. Er ist nur ein Verbrecher. Und wir denken, ja, weil er gekreuzigt wurde, vielleicht hat er was wirklich Schlimmes getan. Ja, vielleicht hat er. Wahrscheinlich hat er. Stell mal das vor, Jesus ist am Platz von Barabbas gekreuzigt. Barabbas war ein Mörder. Das heißt, der Verbrecher hat wirklich was Schlimmes getan mit seinem Leben. Und wir denken, ja, es gibt keine Hoffnung mehr für diese Verbrecher. Manchmal. Oder wenn ich beklaut wurde, kam mir so ein Wut und ich denke, ne? Was, ja, wenn ich Gott wäre. Aber ich möchte eine Geschichte uns erzählen, ein Beispiel. König Manasse, wenn ihr schon den Alten Testament gelesen habt, kennt ihr vielleicht. Es gab einen König, König von Israel im Alten Testament. Und er war einer der schlimmsten Könige, die je schon gelebt haben. Er war ein komplett Sünder. Ich lese kurz ein bisschen, was er getan hat. Manasse, sogar im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll für immer mein Name verehrt werden, da stellte er Altäre auf. Und er baute den Mächten des Himmels Altäre und stellte sie in den beiden Vorhöfen vom Haus des Herrn auf. Manasse opferte seine Söhne in Tal Ben-Himon im Feuer. Manasse opferte seine Söhne im Feuer. Er trieb Zauberei und Beschwörung, befragte Totengeister und Wahrsage und tat vieles, was dem Herrn missfiel, um ihm zu kränken. Und dann denken wir, wenn wir das lesen, ja, das war's mit ihnen. Schluss mit Manasse. Es gibt keine Hoffnung mehr für Manasse. Was will Gott mit ihm? Am Ende aber lesen wir etwas sehr Interessantes. In dieser Notlage wandelt sich Manasse an den Herrn, seinen Gott. Er betet demütig zum Gott, seine Vorfahren. Und der Herr nahm sein Gebet an und erhörte sein Bitten. Deshalb ließ er Manasse nach Jerusalem auf seinen Thron zurückkehren. Da erkannte Manasse, dass der Herr allein Gott ist. Wenn wir Menschen denken, es gibt keine Hoffnung mehr, Gott sieht unser Herz. Manasse bereute seine Sünde, genau wie der Verbrecher am Kreuz. Und wenn du deine Sünde bereust, wird Gott dich nicht verleugnen. Er vergibt dir. Im Psalm 51 steht, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Gott will unser Herz sehen. Für Jesus ist deine Vergangenheit egal. Ist deine Vergangenheit egal. Er will dein reuiges Herz sehen. Natürlich hat alles, was wir hier machen, eine Konsequenz. Der Verbrecher wusste, dass er das Kreuz verdiente. Er hat nicht für Jesus gesagt, ja Jesus, jetzt glaube ich an dir und jetzt darfst du ja, jetzt mich vom Kreuz retten. Nee, er wusste, wer, dass er das verdiente. Das sind die Konsequenzen. Aber ich spreche hier von der Vergebung der Sünde. Jesus sieht dein Herz. Er sieht nicht deine Vergangenheit. Jesus macht nicht eine Liste, wenn du in den Himmel kommst und ja, hier, guck mal, was du getan hast. Aha, du warst unhöflich, du warst unnett mit deiner Mutter. Guck mal hier, was du in deine Hände gesucht hast. Jesus macht das nicht. Jesus vergisst unsere Vergangenheit. Wenn du deine Sünde bereust und erkennst, wer Jesus ist, wie der Verbrecher getan hat, Jesus vergibt dir und er will deine Zukunft verändern. Jesus will deine Zukunft verändern. Wann will Jesus deine Zukunft verändern? Heute. Heute will Jesus deine Zukunft verändern. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, was Jesus gesagt hat am Kreuz. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stell dir das vor, Jesus fast tot am Kreuz, voll Schmerzen. Und er guckt zu den Verbrechern und er hat noch Geduld und Barmherzigkeit zu sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich habe keine Kinder, aber ich war schon ein Kind. Ich weiß also, manchmal, als wir unterwegs waren mit meiner Familie, also ich war ein bisschen nervig mit meinem Vater, der gefahren ist, habe ich immer Fragen gestellt und manchmal war er voll konzentriert. Aber Jesus hier nimmt eine kurze Zeit und er guckt in den Verbrecher und er sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus liebt uns und er sieht unsere Schmerzen. Und hier steht Amen, aber ein anderer Wort wäre wahrlich. Wahrlich, ich sage dir. Jetzt kommt was wichtig. Und Jesus hier nutzt das Wort Paradies. Ich finde es sehr interessant, Paradies kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Vielleicht könnte Jesus hier sagen, heute wirst du mit mir ein Reich Gottes sein. Ja, Mächt, also ein Macht, so Gott ist mächtig, ist auch okay. Vielleicht könnte er sagen, heute wirst du mit mir im Himmel sein. Himmel aber ist ein bisschen, für mich klingt ein bisschen zu weit, ich bin noch hier. Aber nee, er nutzt das Wort Paradies. Paradies beschreibt die Gegenwart Gottes, ohne Leiden. Gott ist wirklich nah, Gott ist mit uns. Wann? Heute, sagt Jesus. Nicht morgen? Ja, morgen wirst du mit mir im Paradies. Ein bisschen, warte ein bisschen. Nicht in 3000 Jahren, wenn ich zurückkomme, sagt Jesus nicht. Ja, in 3000 Jahren, wenn ich zurückkomme, wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt ein bisschen schlafen. Nein, er sagt heute. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir sterben nicht. Er sagt für den Verbrecher, hey, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst gar nicht sterben. Du stirbst gar nicht. Und das ist etwas, das wir vielleicht manchmal vielleicht nicht so bewusst leben. Wir werden, eigentlich sterben wir nicht. Was stirbt, ist unser Körper. Er bleibt hier. Aber eigentlich, wir gehen zum Himmel. Und das ist ein Trost für uns. Wir werden im selben Moment mit Jesus sein. Das war ein Trost für den Verbrecher. In Johannes 3,6 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir haben das ewige Leben. Es ist ein Unterschied zwischen, ich glaube an Jesus und dann, wenn ich sterbe, habe ich das ewige Leben. Nee, wenn du an Jesus glaubst, hast du das ewige Leben. Wenn du an Jesus glaubst, hast du jetzt das ewige Leben. Vor ein paar Tagen, ich habe eine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen. Nach ein paar Empfehlungen hier. Das gibt es nicht in Brasilien, das finde ich sehr interessant. Ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Und jetzt kann ich gehen oder Fahrrad fahren, also wohin ich will, ohne Sorge mir zu machen, wenn ich was kaputt mache. Ich bin versichert. Ich finde das super. Wenn du an Jesus glaubst, du bist versichert. Dein Körper bleibt hier, aber wirst du im selben Moment mit ihm im Paradies sein. Wir sind bei Jesus versichert, Leute. Das ist das beste Versicherung, was es gibt. Du stirbst gar nicht. Du gehst zum Paradies. Diese Geschichte auch lehrt uns etwas sehr Interessantes. Wir wissen es einfach nicht, wann wir jemanden an Jesus glauben. Der Verbrecher hat an Jesus geglaubt, vielleicht kurz bevor er stirbt. Oder eine Stunde. Und wenn du vielleicht in deiner Familie jemanden hast, der noch nicht an Jesus glaubt, oder ein Freund von dir, eine Freundin, die noch nicht an Jesus glaubt, ich will dir sagen, dass verliere nicht die Hoffnung. Wir wissen es einfach nicht, wann wird jemand an Jesus glauben. Solange wir hier atmen, Gott sieht uns, wie wir eben gesungen haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und verliert nicht die Hoffnung. Wir wissen es einfach nicht. Es könnte sein, dass jemand kurz vor Sterben an Jesus glaubt. Könnte sein, dass du vielleicht hier auf dieser Erde nicht das erleben wirst. Vielleicht wirst du die Person nur im Paradies treffen und dann wird er dir sagen, ja, du bist hier, ja. Danke, dass du für mich von Jesus erzählt hast. Wir wissen es einfach nicht. Deswegen sei weiterhin ein Licht für alle um dich herum. Wir sind Licht der Welt. Wir haben das ewige Leben. Für alle, die schon an Jesus glauben, die schon mit Jesus unterwegs sind, das Kreuz ist der Ort, an dem Jesus das ewige Leben für uns gewonnen hat. Wir haben das ewige Leben und so sollen wir leben. Wir haben das ewige Leben. Das ist das größte Grund zum Freude. Wir sterben es einfach nicht. Und so müssen wir es leben und weiter diese Freude geben. Ein Licht dieser Welt sein. Und für diejenigen, die noch nicht wissen, was sie mit dem Leben machen sollen, wenn du nicht weißt, ja, ich weiß nicht, Jesus, weiß nicht. Ich sage dir, Jesus will deine Zukunft verändern. Heute will er. Heute will Jesus deine Zukunft verändern. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.